Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. In den letzten Jahrzehnten ist das Interesse an Hungerkünstlern sehr zurückgegangen. Während es sich früher gut lohnte, große, derartige Vorführungen in eigener Regie zu veranstalten, ist dies heute völlig unmöglich. Es waren andere Zeiten. Das sind die ersten Sätze aus Franz Kafkas Erzählung »Ein Hungerkünstler«. Es waren andere Zeiten. Stimmt das? Auch heute schauen wir uns selbst und anderen zu, teilweise auch fasziniert, beim Sich-Zusammenreißen, beim Abnehmen. Menschen verzichten freiwillig auf das, was ebenso grundsätzlich wie symbolhaft aufgeladen ist, das Essen. Und ich wette, nicht wenige von uns bereiten sich gerade auf den Sommer vor, fasten, nehmen ab und versuchen, schlank zu werden. Heute sprechen wir im Hörsaal darüber, welche Ursachen es hat, wenn das Dünnseinwollen zur Krankheit wird, zur Magersucht, die alles beherrscht.
Ich bin nichts, wenn ich nicht dünn bin.
Wohingegen das Untergewicht wirklich signifikanter im jüngeren Alter ist, bis ungefähr 40 Jahre.
Die Stimme sagt, du darfst das nicht essen.
Essen ist nicht wie Atmen.
Wir stigmatisieren die Patienten. Wir sagen, warum isst du denn so viel? Oder wir sagen, iss doch einfach mehr. Oder du weigerst dich, hier mehr zu essen. Das Ganze ist viel komplexer.
Ganz einfach, wenn die Kalorienaufnahme größer als der Verbrauch ist, haben wir eine Gewichtszunahme. Und umgekehrt, wenn wir weniger essen oder einen größeren Stoffwechselverbrauch haben, haben wir einen Gewichtsverlust.
Liebe Magersucht, du bist meine beste Freundin, weil...
Liebe Magersucht, du bist meine beste Freundin. Magersüchtige in Therapie schreiben solche Briefe, damit die Therapeutinnen besser verstehen, wieso sie hungern. Wie komplex das Problem ist, hat eine gemeinsame Tagung von Schering-Stiftung und Leibniz-Gemeinschaft gezeigt, veranstaltet am 8. Dezember 2017 in Berlin. Die Anorexia nervosa, also die Magersucht, hat viele Ursachen, physiologisch wie psychisch. Der Biologe und Stoffwechselforscher Dr. André Klein-Ridders vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam führt zunächst ein in die neurobiologischen Grundlagen der Nahrungsaufnahme und deren Veränderungen bei Essstörungen. Vorneweg möchte ich zwei seiner Begriffe übersetzen. Ablatieren steht für entfernen, inhibieren für hemmen, für unterdrücken. Und noch ein Hinweis, die Vorträge der Tagung wurden jeweils von Präsentationen begleitet, aber sie sind auch ohne deren Ansicht gut zu verstehen. Gut für uns im Radio.
Was Sie hier sehen, ist ein POMC-Neuron, gefärbt hier die Mitochondrien. Das sind ganz wenige Neurone bei uns im zentralen Nervensystem. Davon haben wir ungefähr 3000, die extrem wichtig sind für uns, unsere Nahrungsaufnahme zu regulieren. Und ich werde darauf nachher eingehen. Wenn wir uns das klassisch angucken, wie wir es früher gedacht haben, ungefähr 100 Jahre zurück, wie die Regulation der Nahrungsaufnahme funktionierte, wusste man, man hat Hunger, man isst etwas. Die Aufnahme des Essens und die Verarbeitung im Magen-Darm-Trakt erhöht den Blutzucker. Das ließ dann die Insulinsekretion in der Bauchspeicheldrüse erhöhen. Insulin wurde ins Blut ausgeschüttet. Dadurch konnte Blutzucker wieder verringert werden. Und irgendwie musste der Körper dann natürlich eine Rückmeldung ans zentrale Nervensystem leisten, um zu sagen, wir haben genug Nahrung aufgenommen, wir müssen nicht mehr essen. Die Nahrung und die generelle Nahrungsaufnahme ist eine Energiehomöostase. Das bedeutet, die setzt sich zusammen aus einer Aufnahme und einem Kalorienverbrauch und ist versucht immer im Gleichgewicht zu sein. Also die Kalorienaufnahme bewirkt einfach, dass wir viel essen und der Kalorienverbrauch setzt sich aus einem basalen Stoffwechsel und zum Beispiel der sportlichen Aktivität zusammen. Ganz einfach, wenn die Kalorienaufnahme größer als der Verbrauch ist, haben wir eine Gewichtszunahme. Und umgekehrt, wenn wir weniger essen oder einen größeren Stoffwechselverbrauch haben, haben wir einen Gewichtsverlust. Und wie wir das versuchen einzuteilen, sehen wir, wenn wir mehr Kalorien aufnehmen als verbrauchen, haben wir das Phänomen des Übergewichts, was heutzutage mehr denn je vorhanden ist. Aber umgekehrt sehen wir auch, wenn der Kalorienverbrauch zu stark ist und die Kalorienaufnahme zu gering, bekommen wir das Problem des Untergewichts. Wir versuchen das über den Body Mass Index zu beschreiben, wo wir die Kategorien haben von Normalgewicht, das ist ein Body Mass Index von 18,5 bis ungefähr 25, das Übergewicht über 25 und eine Adipositas, das Übermaß an Fettgewebe von 30 BMI und höher. Und was ich Ihnen hier nur verdeutlichen möchte, ob wir einen höheren Body Mass Index haben oder einen geringeren. Beides bewirkt ein Risiko von Begleiterkrankungen, sei es kardiovaskuläre Probleme, sei es neurophysiologische Probleme oder insgesamt Stoffwechselerkrankungen und Entzündungen. Wenn wir uns diese Grundlage jetzt ansehen, wie wir heutzutage das Körpergewicht versuchen einzuteilen, dann sehen wir hier die Verteilung der Bevölkerung auf dem Body Mass Index in Prozent in Deutschland. Das ist eine Studie von 2009. Und was wir sehen ist, dass das Übergewicht vor allem im Alter zustande kommt. Also hier sehen Sie BMI größer als 30 Kilogramm, das ist im Alter, wohingegen das Untergewicht wirklich signifikanter im jüngeren Alter ist bis ungefähr 40 Jahre. Das bedeutet, hier sehen wir schon mal eine Divergenz, inwiefern der BMI sich verändert in unserer Gesellschaft per se. Das ist jetzt auf die Gesamtbevölkerung, unabhängig vom Geschlecht, aufgeteilt. Wenn wir uns das jetzt mal angucken in der Mikrozensusstudie von 2011, sehen wir, dass gerade in Frauen doch im jüngeren Alter eine höhere Prävalenz des Untergewichts ist als in Männern. Was nicht bedeutet, dass es nicht eine wirklich Problematik ist des Untergewichts in Männern. Sie werden dafür heute Nachmittag auch noch einen Talk hören. Aber insgesamt, statistisch gesehen, haben wir eine höhere Prävalenz des Untergewichts in Frauen. So, wie ist das denn jetzt reguliert? Wie können wir die Nahrungsaufnahme regulieren? Und das ist wirklich ein integraler Bestandteil unserer Forschung. Wir versuchen zu verstehen, wie man isst, warum man isst und wie es dann wieder eine Zurückregulation des Körpers aufs zentrale Nervensystem gibt. Essen ist multifaktorisch. Wir haben einen visuellen, sehen wir einen olfaktorischen und einen Geschmackssinn. Und das bedingt, dass wir unser Essen wertschätzen und aufgrund unseres Hungersgefühls Nahrung zu uns nehmen. Wenn wir die Nahrung nun zu uns nehmen, geht sie in den Magen-Darm-Trakt und wird verarbeitet. Und daraus werden dann einzelne Mikro- oder Makronährstoffe rausdiffundiert, wie Glucose und freie Fettsäuren, die über die Blutbahn zurück ins zentrale Nervensystem gehen können. Und alleine diese Stoffe wie Glucose können bei uns im zentralen Nervensystem erkannt werden und dem Körper sagen, wir haben genug gegessen. Aber so einfach ist es leider nicht. Zusätzlich zu unseren nährstoffregulierten Verbindungen, die wir hier haben, haben wir auch noch Inkretine. Das sind Hormone unseres Magen-Darm-Trakts, spezifisch GLP-1 und GIP, die, wenn die Nahrung hier unten ankommt, zusätzlich ausgeschüttet werden. Und diese Hormone oder endokrinen Peptide gehen auch wieder ins zentrale Nervensystem und auf einer nächsten Stufe regulieren auch diese Hormone unser Essverhalten. Gleichzeitig abhängig von unserem Blutzuckerspiegel und unserem Fettgewebe wird Insulin und Leptin ausgeschüttet und bewirkt zusätzlich die Regulation des Essverhaltens. Das Spannende, wenn wir darüber nachdenken, ist, dass man früher immer wusste, man sollte ungefähr 30 Mal kauen, bevor man schluckt. Und man sollte sagen, das dauert ungefähr 20 Minuten, dann ist ein vernünftiges Sättigungsgefühl da. Neuere Daten haben wirklich gezeigt, dass die Sekretion und die Ausstoßung von Leptin und Insulin ungefähr 15 bis 20 Minuten dauert, bis diese Hormone im zentralen Nervensystem ihre Aktivität annehmen können. So gesehen, die alten Daten und Annahmen, dass es ungefähr 15 bis 20 Minuten dauert, man soll lang genug kauen, stimmt wirklich überein mit molekularbiologischen Daten, die zeigen, dass diese beiden Stoffwechselhormone Insulin und Leptin doch so lange brauchen, um im zentralen Nervensystem zu wirken. Zusätzlich, wenn wir jetzt nun hier diese Informationsflut von Nährstoffen, von Peptiden aus unserem Magen-Darm-Trakt, aber auch aus dem Pankreas, der Bauchspeicheldrüse und auch aus dem Fettgewebe oben im zentralen Nervensystem berechnet werden können, daraus ergibt sich für uns das Sättigungsgefühl. Und wenn wir uns das ein bisschen genauer angucken, unser zentrales Nervensystem ist extrem komplex, gibt es zwei wichtige Regionen. Dies ist der Hypothalamus, es ist eine ganz kleine Region im zentralen Nervensystem, wo die Blut-Hirn-Schranke fenestriert ist. Das bedeutet, dort ist sie gewissermaßen brüchig. Das bedeutet, Hormone wie Insulin und Leptin können fast mit normaler Konzentration, wie sie bei uns im Blut ankommen, auch wirklich detektiert werden und einen Effekt haben. Und diese Langzeitsignale wie Insulin und Leptin können diese beiden Neurone, das sind AGRP und POMC-Neurone, regulieren, die maßgeblich unsere Nahrungsaufnahme beeinträchtigen. Zusätzlich kommen hierüber andere Hormone, wie zum Beispiel das CCK-Hormon aus dem Pankreas in dem Hirnstamm an. Das bedeutet, wir haben nachher eine Integration von einem Pankreas-Enzym, zum Beispiel CCK, was hier im Hirnstamm aktiviert ist. Wir haben Adipositas-Signale, also Fettsignale wie das Leptin, das Insulin, was im Hypothalamus agiert. Und die Integration dieser Daten führt letztlich am Ende des Tages zu einer Regulation der Nahrungsaufnahme. Das bedeutet, je mehr Leptin, je mehr Insulin wir haben, je mehr Ausschüttung wir dieser Hormone haben, desto stärker ist unser Sättigungsgefühl und desto eher werden wir aufhören zu essen. Wichtig hier wieder ist diese 15 bis 20 Minuten, denn solange Leptin und Insulin noch nicht im zentralen Nervensystem angekommen ist, solange wird es auch dauern, bis unser zentrales Nervensystem wirklich in der Lage ist, dieses Signal zu verstehen und zu verarbeiten. Hier möchte ich jetzt nochmal auf die POMC-Neuronen eingehen, die ich anfangs Ihnen gezeigt habe. POMC-Neuronen sind ungefähr 3000 Neuronen bei uns im zentralen Nervensystem. Die sind hochkonserviert, die gibt es in der Maus, die gibt es in der Ratte, die gibt es uns im Menschen. POMC-Neuronen sind dafür zuständig, um unser Sättigungsgefühl auszulösen und die Nahrungsaufnahme zu beenden. Der Gegenspieler dazu sind die NPY-AGRP-Neurone. Wenn diese aktiviert werden, sagt unser zentrales Nervensystem, wir müssen essen. Das bedeutet, wenn wir viel essen, werden diese aktiviert und diese werden inhibiert. Und es ist immer quasi ein Wechselspiel von beiden. Die Wichtigkeit dieser Neuronen zeigt sich dadurch, dass wenn wir nur POMC-Neurone, die sind in einem Nagergehirn, sind es ungefähr 3000, wenn wir die ablatieren, kann eine Maus nicht mehr aufhören zu essen. Die wird essen, essen, essen. Umgekehrt, wenn wir unsere Orexigen-Neurone zerstören, die AGRP-Neurone, wird eine Maus sich zu Tode hungern. Also auf die Wichtigkeit nochmal zu kommen, im zentralen Nervensystem, in Mäusen wie auch im Menschen, sind die hoch konserviert, diese neuronalen Populationen. Wir ablatieren POMC, wir können nicht mehr aufhören zu essen. Wir ablatieren AGRP, wir hungern uns zu Tode. So einfach ist es. Es ist schade, aber es ist so. Wie es funktioniert, ist, dass unsere Signale aus der Peripherie, hier aus dem Fett, das Leptin, aus dem Pankreas, das Insulin, diese POMC-Neuronen dann aktivieren, damit der Körper sagt, hör auf zu essen, und gleichzeitig die nahrungsaufnehmenfördernden Neurone inhibiert. Und diese projizieren dann in einen anderen Bereich des Hypothalamus, in den PVN, das ist der paraventrikuläre Nukleus des Hypothalamus, das sind Second-Order Neurons, und bewirken somit die Vermittlung des Sättigungsgefühls. Das Spannende an POMC ist, es ist ein Präpropeptid. POMC bedeutet Pro-Opio-Melanocortin. Und aus diesem Präpro-Protein oder Hormon werden verschiedene Hormone und Proteine und Peptide nachher abgespalten. Da haben wir einmal das ACTH, was wichtig ist für die Stressantwort. Das sehen Sie nachher in der HPA-Achse. Und das Beta-Lipotropin, was nachher zu Endorphin umgewandelt werden kann. Und jetzt kommt wirklich eine ganz faszinierende Sache, was evolutionär bedingt ist. Wir haben einmal das Alpha-MSH. Das Alpha-MSH, was aus dem POMC abgespalten wird, verringert unsere Nahrungsaufnahme. Das bedeutet, das ist der Wirkstoff, der in dem PVN, in der überstellten Region im Hypothalamus, nachher Second-Order-Neurone aktiviert und die Nahrungsaufnahme inhibiert. Aber gleichzeitig entsteht Beta-Endorphin. Und Beta-Endorphin ist ein endogenes Opioid. Und dieses endogene Opioid aktiviert Mu-Opioid-Rezeptoren. Und diese Mu-Opioid-Rezeptoren sind ganz spannend, die sind nämlich wichtig für die Euphorie und die Inaktivierung oder die Initiierung von addiktiven oder Abhängigkeitsverhalten. Und das ist eine ganz spannende Sache, dass obwohl wir gleichzeitig die Nahrungsaufnahme inhibieren, bekommen wir quasi so einen positiven Feedback. Oh, das ist aber ganz angenehm. Und es gibt viele Daten, die zeigen, dass Beta-Endorphin in der Tat die Nahrungsaufnahme auf verschiedenen Ebenen regulieren kann. Und bis heute ist es nicht wirklich verstanden, warum evolutionär es bedingt ist, dass wenn Alpha-MSH ausgeschüttet wird, dass Beta-Endorphin auch ausgeschüttet wird. Aber es hat natürlich seinen Sinn. Und es zeigt natürlich, warum, es gibt anekdotische Beispiele dafür, warum langes Fasten ein bisschen so ein Abhängigkeitsgefühl macht, dadurch, dass einfach auch vermehrt Beta-Endorphin ausgeschüttet wird im zentralen Nervensystem und die Mu-Opioid-Rezeptoren aktivieren. Aber Nahrungsaufnahme funktioniert nicht über Insulin und Leptin und wir haben unsere Glukose im zentralen Nervensystem, die wahrgenommen wird und dadurch können wir das jetzt alles regulieren. Nee, auch Stress kann unsere Nahrungsaufnahme verändern. Und Stress ist ein weiter Terminus, es könnte Stress durch falsches Essen sein, es könnte Stress durch schlechte Gefühle sein, es könnte Stress sein, körperlicher Stress durch zu viel Arbeit. Was passiert normalerweise, dass wir die Aktivierung der berühmten HPA-Achse bekommen? Das steht für die Hypothalamisch-Hypophyse-Nebennierenachse. Das ist die HPA, das steht nur im Englischen dafür. Was passiert ist, dass im Hypothalamus, also der Region, die wichtig ist für unsere Nahrungsaufnahme, dort wird Cortisol-Releasing-Hormon freigesetzt, was dann in der Hypophyse die Freisetzung von ACTH bewirkt. ACTH, wie ich Ihnen vorher gezeigt habe, ist ein Bruchstück des POMC-Hormons. Und ACTH wird nun in der Nebenniere die Ausschüttung von Cortisol mit sich bringen. Das verringert den Blutzucker, verringert die Entzündung und hat eine negative Rückkopplung und verbessert in dem Sinne auch unsere Nahrungsaufnahme. Eine gesunde HPA-Achse ist ganz wichtig in jeglichen Stresssituationen, dass diese aktiviert wird, damit wir Blutzuckererhöhung haben. Wir brauchen die Energie, Entzündung und Schmerzen werden verringert und nachher wird dies wieder zurückreguliert über eine negative Rückkopplung in dem zentralen Nervensystem. Unter Stressbedingungen, wie auch immer sie sind, Stress ist sehr subjektiv, es kann psychologisch sein, es kann auch physiologisch sein, bekommen wir nur eine Überaktivierung dieser HPA-Achse. Das bedeutet, im Hypothalamus wird mehr Cortisol-Releasing-Hormon ausgeschüttet, dadurch wird in der Hypophyse mehr ACTH ausgeschüttet und die Nebenniere produziert mehr Cortisol. Die Problematik des vermehrten Cortisols, was wir auch in anorektischen Patienten sehen können, ist, dass wir erstmal primär eine Erhöhung der proinflammatorischen Mediatoren bekommen. Wir bekommen insgesamt schon mal eine Entzündung im ganzen Körper. Zusätzlich haben wir diese negative Rückkopplung. Dieses Cortisol kann auch im zentralen Nervensystem wieder binden und desensibilisiert dort die Cortisolrezeptoren, aber verändert das dopaminerge und das serotonerge Neurosystem. Das bedeutet, die Erhöhung des Cortisols beeinträchtigt ganz klar unser emotionales Verhalten. Denn Serotonin und Dopamin sind ganz wichtig für unser emotionales Verhalten und wichtiges Belohnungssystem für uns im zentralen Nervensystem in Bezug auf die Nahrungsaufnahme. Das bedeutet, wenn wir eine Überaktivierung des Stresses haben, wie auch immer er ist, können wir dadurch unser Essverhalten steuern. Nicht steuern, sondern dadurch wird es dysreguliert. Also ein wichtiger Aspekt von einer veränderten Nahrungsaufnahme ist Stress. Das ist eine Sache. Die andere ganz große Sache, die, glaube ich, auch weltweit in den Medien ist, ist unser Mikrobiom. Das Mikrobiom, das bedeutet die Ansiedlung von Bakterien in unserem Darmsystem. Auch hier haben wir wieder die normale HPA-Achse, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und wir haben ein gesundes Mikrobiom. Das bedeutet, unser Darm ist ganz gesund, produziert vernünftige Mediatoren, kurzkettige Fettsäuren, die wichtig sind für unser allgemeines Wohlbefinden, für unseren Stoffwechsel. Und diese Mikrobiota, diese Bakterien in unserem Darm können Metabolite und Zytokine erzeugen, die sehr gesund für uns sind und dementsprechend eine normale Dopaminwirkung bedingen und stimmungsaufhellend sind. Eine veränderte Mikrobiota bekommen wir durch ein Fehlverhalten in unserem Essen. Wir essen schlecht, wir essen zu wenig, das verändert die Zusammensetzung unseres Mikrobioms im Darm und hat große Auswirkungen auf unseren ganzen Stoffwechsel. Das bedeutet, durch eine Veränderung unseres Essens, ob wir zu viel essen oder zu wenig, verändern wir die Zusammenstellung unseres Mikrobioms und dadurch bekommen wir proinflammatorische Zytokine. Das bedeutet, wieder Entzündungsfaktoren werden vom Darm ausgeschüttet. Und diese können nun wieder im zentralen Nervensystem auf die HPA-Achse wirken. Mehr CHA wird ausgeschüttet, die Hypophyse wird wieder mehr ACTH ausschütten und mehr Cortisol wird ausgeschüttet, sodass wir in so einer Art Teufelskreislauf sind. Wir haben auf der einen Seite emotionalen Stress, es kann physiologischer, psychologischer Stress sein. Zusätzlich durch eine Fehlernährung können wir auch unser Mikrobiom verändern und das wieder proinflammatorische Zytokine und eine Entzündung mit sich bringen, die gleichzeitig unsere HPA-Achse aktivieren. Und das mit sich bringt. Das Problem ist, ob wir zu viel oder zu wenig essen, das Essverhalten und das Immunsystem sind eng gekoppelt. Ob es durch Stress ist, durch Fehlernährung, zu wenig Sport, psychologischen, physiologischen Stress, was wir sehen ist, eine Überernährung oder eine Unterernährung hat beides mal einen direkten Angriff auf unser Immunsystem. Die Überernährung bedingt eine Überaktivierung des Immunsystems, eine chronische Entzündung. Und in der Unterernährung bekommen wir eine Immunosupprimierung oftmals mit einer Anfälligkeit für Infektionen. Also je nachdem, wie wir uns ernähren, wie unser Body-Mass-Index aussieht, hat ganz körperphysiologische Auswirkungen. So, jetzt habe ich Ihnen ein bisschen über die Homöostase erzählt und dann würde man ja sagen, Homöostase ist ja einfach. Also Homöostase ist unser Blutdruck, da kümmern wir uns nicht drum. Atmen ist eine Homöostase, da kümmern wir uns nicht drum. Also wenn das homöostatische System funktionieren würde, dann wäre Essen wie Atmen. Wir würden uns nicht drum kümmern, würden immer genau das essen, was wir müssen. Das passiert natürlich nicht. Und warum ist dies so? Weil die Nahrungsaufnahme natürlich nicht nur physiologisch, sondern auch psychologisch modulierbar ist. Ich habe Ihnen ein bisschen was über das homöostatische Gehirn erzählt, wo unsere Hormone wie Leptin, Insulin, aber auch Darmhormone wie das GLP-1 oder Ghrelin hier verschiedene Regionen aktivieren können und quasi unser normales Essverhalten bestimmen können. Und das ist die physiologische Antwort durch Nährstoff und Hunger, die hier reguliert ist und die Nahrungsaufnahme regulieren. Zusätzlich gibt es aber auch Ess als Belohnung oder auch als Stressfaktor. Und hier sehen wir, dass das dopaminerge System, hier sind einzelne Projektionen gezeigt worden, dass dieses Belohnungssystem oder der Stressfaktor, je nachdem wie es ist, auch einen starken Effekt auf die Nahrungsaufnahme hat. Und je nachdem, wie ausgeprägt dieses System ist oder dysreguliert dieses System ist in dem Dopaminsystem, der psychologische Aspekt den physiologischen Aspekt überschreiben kann. Das bedeutet, obwohl alles quasi bei uns reguliert ist, Insulin wird ausgeschüttet, Leptin wird ausgeschüttet, wir haben Inkretine, die ausgeschüttet werden und miteinander interagieren, um unser Nahrungsverhältnis und unser Nahrungsverhalten zu modulieren, gibt es immer noch dieses Belohnungssystem, welches am Ende des Tages trotzdem unsere Nahrungsaufnahme überschreiben kann. Also es ist immer ein Zusammenspiel von Homöostase und Belohnung oder Stress. Aber welche Gründe gibt es denn noch fürs veränderte Essverhalten? Es gibt wahnsinnig viele Gründe, warum Leute mehr oder weniger essen. Also für die Entstehung eines veränderten Essverhaltens können folgende Faktoren zusammenwirken. Es gibt eine erbliche Disposition. Da gibt es, ich hatte Ihnen erzählt, POMC-Neuronen. Es gibt Patienten, die haben Mutationen im POMC. Es gibt Patienten, die haben Mutationen im MC4-Rezeptor. Und die Patienten, die hier Mutationen haben, können ihr Essverhalten gar nicht regulieren. Die essen und essen und essen, da die supprimierende Wirkung nicht mehr vorhanden ist. Diese sind monogenetische Erkrankungen, sind selten, aber sind vorhanden. In der Anorexia nervosa zum Beispiel ist dies nicht so klar. Darum geht es, wenn wir den anderen Partner natürlich, wenn wir da eine monogenetische Erkrankung hätten, dass wir kein AGRP mehr hätten, wir hätten also diese nahrungsführenden Neurone nicht mehr, dann würde man sich zu Tode hungern und da würden natürlich auch Babys in dem Sinne schon nicht überleben. So gesehen gibt es hier auch in anorektischen Patienten gibt es Verbindungen und Assoziationen mit Hormonen wie Punktmutationen im Östrogenrezeptor oder in einer Histon-Deacetylase, die mit solchen Krankheitsbildern verbunden ist. Zusätzlich gibt es gesellschaftliche Faktoren wie ein Schönheitsideal, aber auch individuelle Faktoren wie Mangel an Selbstwertgefühl, berufliche, familiäre Faktoren, psychologischer Stress, die dies beeinflussen können. Ich möchte einmal auf eine erbliche Disposition eingehen, wie das Essverhalten verändert werden kann. Das ist eine Veränderung des Belohnungssystems. Ich hatte Ihnen vorher erzählt, dass wir haben das homöostatische System über AGRP und POMC-Neurone, wo periphere Hormone unser Essverhalten ganz klar modulieren können. Und hat Ihnen erzählt, dass auch unser Dopaminsystem maßgeblich Einfluss auf unsere Nahrungsaufnahme hat. Was gezeigt worden ist, dass in kleinen Kohorten, es gibt Mutationen in dem Opioidrezeptor. Also der Opioidrezeptor Delta ist auch ein Rezeptor, der aktiviert werden kann durch Beta-Endorphin, was vom POMC abgespalten wird. Und dieser ist erhöht aktiviert. Und das Spannende oder molekularbiologisch, wenn man sich das anguckt, kann das Opioidsystem, unser Dopaminsystem, unser Belohnungssystem aktivieren. Es gibt Patienten, die haben Mutationen im Opioidrezeptor D1. Das bedeutet, hier haben wir eine verstärkte Aktivierung des Opioid, des Abhängigkeitssystems. Und gleichzeitig gibt es Mutationen in DAT1, das ist ein Dopamintransporter, der Dopamin aus dem synaptischen Spalt aufnimmt. Dopamin, wenn es ausgeschüttet wird, muss natürlich nach Freisetzung wieder aufgenommen werden. Und dafür gibt es diese zwei Rezeptoren, der DAT1 und der Dopaminrezeptor 2. Und eine Hypothese ist, dass durch Mutationen in diesem Signalweg das Belohnungssystem durch das Dopamin durch die vermehrte Aktivierung des Opioidsystems zu einem Angstgefühl wird. Das ist eine Hypothese, wie Mutationen im Opioidrezeptor jetzt das Dopaminsystem umwandeln können und anstatt Belohnung Angst auslösen können. Das bedeutet, dieser belohnende Effekt von Essen und Sport wird quasi negativ umgewandelt. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass die Regulation der Nahrungsaufnahme zentralnervös gesteuert wird. Es gibt ganz kleine neuronale Populationen, POMC, AGRP-Neurone bei uns im zentralen Nervensystem, das sind 3000 Zellen, die ausreichen, um einen An-Ausschalter zu haben. Wir essen nur, wir essen gar nicht mehr. Und diese Modulation funktioniert über periphere Hormone, die aus der Bauchspeicheldrüse kommen, aus unserem Darm, aber auch aus dem Fett und können auch moduliert werden durch Nährstoffe wie Zucker und Fettsäuren. Stress, ob es psychologisch, physiologisch ist, hat einen starken Einfluss auf die Nahrungsaufnahme durch eine Aktivierung, Überaktivierung der HPA-Achse. Auch hier ist es wieder ein Zusammenspiel von verschiedenen Organen, dass der Hypothalamus vermehrt CHA ausschüttet. Das aktiviert die Hypophyse, ACTH wird ausgeschüttet und bedingt dann den Ausstoß von Cortisol, was in Patienten, ob sie Über- oder Untergewicht haben, in beiden gezeigt worden ist, dass sie vermehrt Cortisol ausschütten. Das homöostatische Modell, das ist ein bisschen unglücklich ausgedrückt, willentlich verändert werden. Das bedeutet, es gibt einen psychologischen und physiologischen Effekt. Das bedeutet, man kann das homöostatische System überschreiben und genetische Faktoren können das Essverhalten verändern, sowie gesellschaftliche Einflüsse die Nahrungsaufnahme beeinflussen können. Und mir geht es einfach nur darum, dass Essen ist nicht wie Atmen. Das ist ganz wichtig. Es ist ein homöostatisches System. Aber es ist nicht einfach aufzuhören, wenn man aufhören soll oder wenn man essen sollte. Und die Stigmatisierung der Patienten, die wir haben, ob sie jetzt über- oder untergewichtig ist, das ist, glaube ich, immer noch ein wichtiges Anliegen, um den Leuten zu sagen, ja, jetzt hört einfach mal auf zu essen, ihr esst zu viel oder jetzt isst doch mal, stell dich nicht so an. Das ist nicht möglich. Es ist problematisch, es gibt Komponenten, die genetisch da sind. Es ist eine Interaktion von Genetik mit der Umwelt. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, einfach der Bevölkerung zu zeigen, dass die Stigmatisierung der Patienten aufhören muss. Vielen lieben Dank.
Für bekloppt erklären hilft nicht. Den spannenden Einblick in die biologischen und physiologischen Grundlagen der Krankheit Magersucht verdanken wir André Klein-Ridders vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Die nächste Rednerin konnte perfekt daran anschließen. Die Universitätsprofessorin Beate Herpert-Stahlmann leitet die Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters an der Uniklinik Aachen. Sie betont, wie eng verwoben biologische und seelische Ursachen der Magersucht sind.
Als ich eingeladen worden bin von der Schering-Stiftung und von der Leibniz-Gemeinschaft, war ich so ein bisschen gefrustet, so unter dem Begriff psychologische Sichtweisen, weil wir das nicht trennen können. Wir können nicht Soma und Psyche voneinander trennen. Ganz viel, was sich somatisch tut, auch durch die Ernährung tut, hat Auswirkungen auf die Psyche. Und ich hoffe, dass es mir jetzt in dem Vortrag gelingen wird, Ihnen gerade die Interaktion von Körper und Seele, was ja letztendlich den Menschen auch so faszinierend macht, ihnen ein Stück weit vermitteln zu können. Nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns ja mit einem sehr gravierenden Thema, mit der Magersucht. Die meisten von Ihnen werden die Merkmale kennen, deswegen gehe ich das jetzt auch relativ schnell durch. Sie sehen ausgeprägter Gewichtsverlust, das haben wir schon gehört. Ganz wichtig ist, dass das Selbstwertgefühl im Wesentlichen durch das Dünnsein bestimmt wird. Ich bin nichts, wenn ich nicht dünn bin. Wir haben eben schon gehört in den Vorvorträgen der extreme Sport. Auch darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Das Fasten natürlich und die Körperschemastörung. Ich bin viel zu dick, obwohl ich eigentlich zu dünn bin. Hier sehen Sie die Zeichnung einer Patientin. Die Patienten sprechen sehr oft davon, dass sie sagen, sie hören so eine Art innere Stimme. Und zwar erstaunlicherweise sagen das ganz viele Patienten und wir nutzen das für die Therapie, einfach um mit dem Patienten gegen diese innere Stimme zu kämpfen. Und wenn Sie das sehen, dann merken Sie, dass es ganz typische anorektische Merkmale sind. Alle sind dünner als ich, aber auch du brauchst nur mich, also du brauchst nur die Magersucht. Ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich was esse. Kalorien spielen eine Riesenrolle. Ich habe keine Freunde mehr, weil ich mich zurückgezogen habe. Die Stimme sagt, du darfst das nicht essen und so weiter. Und in der Therapie ist so etwas sehr hilfreich, weil man natürlich diese einzelnen Dinge dann miteinander besprechen kann. Wir als Forscher haben uns sehr geändert in unserer Haltung in Bezug auf die Magersucht. Und zwar, Sie brauchen das gar nicht alles zu lesen, sondern mir geht es eigentlich darum, dass wir Kriterien herausgenommen haben, die dem Patienten Willkür unterstellen. Wir haben das schon eben gehört von Herrn Kleindre, dass der ja auch sagte, wir stigmatisieren die Patienten. Wir sagen, warum isst du denn so viel? Oder wir sagen, iss doch einfach mehr. Oder du weigerst dich, hier mehr zu essen. Das Ganze ist viel komplexer. Und deswegen haben wir dieses paternalistische Element, wir wissen, was für euch gut ist, ihr weigert euch, rausgenommen und sind zu einer sehr viel neutraleren Formulierung gekommen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, um einfach auch hier den Stellenwert der Erkrankung und nicht nur den Stellenwert eines Schönheitsideals oder eines Schönheitskultes herauszustellen. Die Magersucht ist eine schwere Erkrankung und wir haben einfach versucht, dem jetzt hier gerechter zu werden. Wie häufig ist die Magersucht? Wir haben in Deutschland, leider auch in anderen europäischen Ländern, recht erschreckende Zahlen. Sie sehen hier seit dem Jahr 2000 die Zunahme der stationären Aufnahmen. Das hängt natürlich nicht nur mit der Zunahme der Häufigkeit zusammen, sondern auch damit, dass besser diagnostiziert wird. Trotzdem, das können wir vielleicht später noch besprechen, haben wir ganz klar eine Zunahme bei den Kindern. Und es ist eben wirklich eine Erkrankung, die gerade im Kindes- und Jugendalter eine ganz große Bedeutung hat. Nun, wer ist betroffen? Jedes 100. bis 200. Mädchen. Wenn wir eben gehört haben, dass in der KICKS-Studie, also in der Robert-Koch-Studie von 30% gesprochen wird, dann ist das keine Anorexia nervosa, sondern jedwede Essstörung. Da muss man aufpassen, sonst ist man nachher in Relationen, die dem nicht mehr ganz gerecht werden. Also wenn man wenige Kriterien einer Essstörung nimmt, ist es sehr viel mehr. Aber wenn man die vollen Kriterien der Magersucht nimmt, ist es jedes 100. Mädchen. Aber auch das ist ja nun sehr häufig. Wir haben ein Verhältnis von Männern zu Frauen von 10 bis 20 zu 1. Und entgegen vieler Pressemeldungen ändert sich das auch nicht. Es ist nicht so, dass wir tatsächlich jetzt eine Männerwendigkeit bekommen, sondern wenn wir eine Zunahme in den jüngeren Altersgruppen haben, haben wir die natürlich auch bei den Männern. Aber das Verhältnis ändert sich sehr wenig und auch darüber können wir nachher sprechen, wodurch das zustande kommt. Und immerhin, die Essstörungen sind die dritthäufigsten chronischen Erkrankungen des Jugendalters. Das heißt, schon auch unter den Aspekten der Verlaufs-, der Versorgungsforschung tatsächlich eine ganz wichtige Erkrankung. Ja, wir haben psychische Begleiterkrankungen. Dies leitet so ein bisschen, denke ich mal, ich kenne den Film natürlich nicht, aber leitet zu der Erzählung von Kafka hin. Kafka hat extrem gut beschrieben, wie sich dieser Hungerkünstler gefühlt hat. Spricht ganz viel dafür, dass er ja selber magersüchtig war. Er war Vegetarier, er hat nachts am offenen Fenster geschlafen, um an Gewicht abzunehmen. Und wie er das beschrieben hat, er hatte relativ wenige sexuelle Impulse. Also spricht ganz viel dafür. Und er schreibt eben, so wie wir das auch bei den Patienten kennen, von der Traurigkeit. Der Hungerkünstler war eben immer traurig. Und wurde noch trauriger dadurch, dass niemand seine Traurigkeit ernst zu nehmen verstand. Und das Gleiche haben wir dann auch bei unseren Patienten. Das hat eine 15-jährige Patientin gemalt und sie schreibt eben hier, "Everything went cold as though all the happiness had gone from the world." Und das ist eben das, wie sich die Patienten fühlen, ganz traurig, wirklich, ja, oft auch gar keine Motivation mehr, Dinge zu machen. Sie ziehen sich, wie ich eben schon sagte, von ihren Freunden zurück. Und die Depression ist auch etwas, was manchmal in der Therapie so schwierig ist, weil, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, eben wir hier das Problem haben, dass natürlich durch die sehr heftige Unterernährung bestimmte, wie Sie eben schon gesagt haben, bestimmte Neurotransmitter gar nicht mehr gebildet werden. Das heißt also, wir haben zum Beispiel sehr niedrige Serotoninspiegel, sodass es unglaublich schwierig ist, tatsächlich diese Stimmung zu verbessern. Auf der anderen Seite wissen wir, dass bei einem bestimmten Untergewicht Antidepressiva nicht mehr wirken. Also es ist ein sehr großes Problem und beschäftigt uns eben bei der Behandlung sehr. Und wir wissen, dass wenn die Depression sozusagen anhält, trotz Behandlung, dass das ein sehr schlechtes prognostisches Zeichen ist. Wir haben weitere Erkrankungen. Sie sehen, viele davon hängen gerade mit dem serotoninergen System zusammen. Wir haben Angsterkrankungen sehr häufig. Depression haben wir darüber gesprochen. Zwangserkrankungen sehr, sehr häufig, vor allem beim männlichen Geschlecht. Da muss man immer darauf achten, ob nicht zusätzlich eine Zwangserkrankung vorliegt. und Suchterkrankungen bei den restriktiven, also die, die nur fasten, sehr selten. Es gibt sogar Autoren, die sagen, die Magersucht schützt vor den anderen Suchterkrankungen. Bei denen, die eben auch zusätzlich Heißhungerattacken haben, ist es etwas häufiger. Was wissen wir über die Ursachen? Nun, für uns Forscher war eigentlich das eine elementare Erkenntnis, die jetzt gerade im September veröffentlicht worden ist. Wir haben weltweit die Blutproben von Patienten mit Anorexia nervosa gesammelt. Es hat schon viele Voruntersuchungen gegeben, mit weniger, mit 1500, 2000 und so weiter. Und hatten jetzt eben tatsächlich durch die weltweite Sammlung, haben wir jetzt einen Hit auf Chromosom 12. Und wenn Sie sehen, dann ist das Risiko für weibliche Angehörige 5-10%. Das heißt, ein sehr hohes Risiko, ebenfalls zu erkranken. Ich habe gerade wieder so einen ganz traurigen Fall, dass eine 19-jährige und eine 15-jährige Schwester beide in stationärer Behandlung sind. Also das ist ganz häufig. Und wenn man manchmal auch einfach guckt, wie das Essverhalten ist, wenn Sie in der Therapie Familienessen durchführen, dann sehen Sie, dass vielfach auch bei einem der Elternteile, also bei der Mutter zum Beispiel, das Essverhalten gestört ist. Aber das war natürlich eine ganz wichtige Erkenntnis. Auch, wir kommen später noch mal dazu, um Schuld zu nehmen. Sie wissen, dass bei den meisten Familien von magersüchtigen Patientin immer noch die Idee ist, die Mutter ist irgendwas schuld oder irgendwas hat die Familie gemacht. Und das ist natürlich auch eine deutliche Entlastung. Und ich glaube, das nächste Bild wird meine beiden Vorredner auch nochmal sehr interessieren. Wir sehen nämlich, dass es Korrelationen gibt zum Extrem-BMI sozusagen, also genau in der umgekehrten Richtung, eine negative Korrelation, aber auch interessanterweise eine negative Korrelation zur Insulinresistenz, sodass man sich vielleicht sogar fragen muss, ob nicht die Magersucht in der Evolution auch da irgendwo ein protektiver Faktor war gegen die Entwicklung von Adipositas. Also das ist sehr, sehr spannend und ich glaube, wir werden noch ganz, ganz viel lernen müssen. Ich will darauf jetzt auch nicht zu lange eingehen, aber es ist natürlich ein sehr großer Schritt gewesen, diese Erkenntnis jetzt zu haben und hat auch ein wenig dazu geführt, dass wir die Magersucht jetzt eigentlich nicht mehr nur als psychische Störung, sondern eigentlich auch als metabolische Erkrankung ansehen. Das ist eine Untersuchung, die dazu passt. Sie sehen, dass je älter die Väter werden, umso höher ist das Risiko, ein Kind mit Magersucht zu bekommen. Also die Wahrscheinlichkeit von genetischen Veränderungen nimmt natürlich zu mit zunehmendem Alter. Das gilt auch nicht nur für die Magersucht, hier ist es für die Magersucht, aber es gilt für viele psychische Erkrankungen, dass mit zunehmendem Alter des Vaters, auch wenn man für das mütterliche Alter kontrolliert, tatsächlich das Risiko, eine psychische Störung des Kindes zu bekommen, erhöht ist. Die Hormone, auch darüber haben wir ja schon eben gesprochen, spielen eine ganz große Rolle. Und zwar wissen wir, dass wenn ein Zwilling, ein weiblicher Zwilling mit einem männlichen Zwilling intrauterin aufwächst, dass sein Risiko an einer Magersucht zu erkranken deutlich geringer ist. Und so etwas hat man dann an sehr, sehr großen Untersuchungen praktisch verifiziert. Wir wissen, dass das Verhältnis des zweiten Fingers zum vierten Finger beim männlichen Geschlecht anders ist wie beim weiblichen, nämlich kleine 1 und circa 1 beim weiblichen Geschlecht. Und je mehr Sie sozusagen diese Richtung unter 1 haben bei den Frauen, umso geringer ist in riesigen Studien das Risiko an Magersucht zu erkranken. Also das Testosteron hat einen protektiven Effekt für die Entwicklung von Magersucht. Wie bei allen psychischen Erkrankungen spielen natürlich auch Schwangerschafts- und perinatale, also während der Geburt passierende Komplikationen, eine Rolle. Natürlich will ich das auf keinen Fall vergessen, da werden wir heute Nachmittag ja auch noch einiges drüber hören. Sie sehen eben die Schönheitsideale, die eben heute eine Rolle spielen und damals eine Rolle spielen. Und man muss es, glaube ich, so sehen, dass wenn durch ein gesellschaftliches Ideal ein bestimmter Mechanismus getriggert wird, ein bestimmter genetischer Mechanismus, weil ich eben anfange abzunehmen, weil ich durch das Abnehmen diesen Trigger anwerfe, dann werde ich eben krank. Das erklärt auch, warum fast alle Mädchen hungern. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wer von Ihnen hat noch nie in seinem Leben eine Diät gemacht, dann würden sich vielleicht 3 melden, meistens die Männer. Der ganze Rest hat schon mal irgendwann eine Diät gemacht. Und trotzdem sind sie ja nicht magersüchtig geworden. Also es müssen andere Dinge eben neben der Diät eine Rolle spielen, aber die Diät spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle, sozusagen als das ganze initiierende Faktor. Es kommen Persönlichkeitsmerkmale dazu. Ein vermindertes Selbstwertgefühl haben wir heute Morgen auch schon mal gehört. Negatives Selbstkonzept, negative Stimmung. Das verminderte Selbstwertgefühl geht wirklich manchmal so weit, dass einem die Patienten sagen, ich esse nicht, um mich zu bestrafen. Wenn man sie dann fragt, ja, aber warum willst du dich denn bestrafen? Ja, ich bin einfach so ein schlechter Mensch. Sie weiß nicht, warum sie schlecht ist, aber sie isst nicht, um sich zu bestrafen. Oder eben viele sagen, ich bin das Essen überhaupt nicht wert. Das ist auch etwas, was eine ganz große Rolle spielt und was natürlich sehr weit weggeht, letztendlich von dem Schönheitskult, sondern was über die schwerwiegenden, tiefgehenden Probleme Ausdruck gibt, verleiht, was diese Patienten tatsächlich haben. Wir haben oft einen sehr zwanghaften Persönlichkeitsstil, aber auch, und ich finde das auch ganz wichtig, oft sehr positive Eigenschaften, die ich auch immer den Eltern sage. Es sind fast immer Patienten, die ein ganz hohes Verantwortungsbewusstsein haben, die hohe moralische Anforderungen an sich haben. Also ich glaube, es ist immer wichtig, beides zu sehen und nicht nur auf die negativen Seiten zu gucken, sondern auch zu schauen, dass das auf Menschen sind, die sich sehr einsetzen für andere und die, wenn man sie gesund macht, natürlich dann auch später in dieser Richtung oft viel Gutes tun können. Wir haben eben schon über die Pubertät gesprochen. Die sind jetzt mehr die psychologischen Entwicklungsaufgaben. Wir sind uns aber sehr, sehr sicher, dass auch der veränderte Östrogenstoffwechsel in der Pubertät eine große Rolle spielt. Wir wissen, das komme ich aber gleich noch drauf, wenn das Östrogen über lange Zeit nicht produziert wird, das enorme Auswirkungen auf das Gehirn hat. Aber es wird mit Sicherheit auch bei der Entstehung der Erkrankung eine Rolle spielen. Sie haben ja eben schon gesehen, dass das Testosteron eben ein protektiver Faktor ist. Was ist schwierig? Nun, wir müssen unser eigenes Geschlecht annehmen, wir müssen akzeptieren, wie wir uns verändern, wir müssen uns von unseren Eltern ablösen, eine eigene Weltanschauung entwickeln, wir sollen uns überlegen, was wir später werden wollen, einen eigenen Freundeskreis aufbauen, wir machen die ersten Partnerschaftserfahrungen und erkennen auch, wer wir eigentlich selber sind. Und hier sehen Sie jetzt nochmal, wie sich die Patienten gerne sehen würden oder wie sie sich sehen, das ist auch etwas, was wir in der Therapie sehr häufig verwenden, indem wir die Patienten so einen Brief schreiben lassen, liebe Magersucht, du bist meine beste Freundin, weil, und wir darüber dann einfach erkennen können, was möchte die Patientin durch die Magersucht erreichen und wie könnte man das, und das ist dann der therapeutische Aspekt, auch auf anderem Wege schaffen. Also sie schreibt, und das zeigt es einfach nochmal wieder, meine beste Freundin, du bist ein Teil von mir, du bist sogar der stärkere, bessere Teil in mir. Du bist ich, nur eben besser. Ich leide gern, um perfekt zu werden. Alle werden sich umdrehen nach mir, auch da natürlich. Ich bekomme nur Aufmerksamkeit, indem ich so dünn bin. Alle werden neidisch sein. Ich liebe dich und ich werde dich noch mehr lieben, wenn ich perfekt bin. Wir kämpfen diesen Kampf zusammen. Also da sehen Sie eben, wie sehr sich die Patientin auch mit ihrer Störung identifiziert hat. Ich komme jetzt in dem nächsten Teil des Vortrags nochmal ganz stark auf diese Interaktion von Organismus und Psyche und habe dazu den Spruch von Schiller gefunden, schon viele, viele, ja, muss man fast sagen, Jahrhunderte her, der das Ganze aber gut trifft. Jeder Zustand der menschlichen Seele hat irgendeine Parabel in der physischen Schöpfung. Und hier sehen Sie, welche erhebliche Auswirkungen das Hungern auf den menschlichen Organismus hat. In der Evolution war das essentiell, dass der menschliche Organismus in der Lage ist, sich auf Hungersituationen einzustellen. Und er hat ein perfektes System, um damit klarzukommen. Das heißt, als erstes werden die Schilddrüsenhormone herunterreguliert. Wenn bei uns Patienten 3 Tage gefastet haben, können wir einen Schilddrüsenspiegel messen und der ist runter. Das können wir sofort erkennen. Also Schilddrüsenhormone gehen runter, um den Grundumsatz zu vermindern. Wir haben eine deutliche Steigerung des Cortisons, das heißt die Nebennierenachse arbeitet vermehrt über den Befehl von der Hypophyse und des Hypothalamus. Wir haben eine Verminderung der Sexualhormone bis auf einen Zustand, der dem eines Kindes entspricht. Die ganze pubertäre Entwicklung wird sozusagen zurückgenommen. Und all diese Veränderungen tragen eben dazu bei, dass sich dieses typische Bild, auch dieses Hungerbild einer magersüchtigen Patientin zeigt. Wir wissen, dass das Mikrobiom bei der Magersucht enorm verändert. Das heißt, unter dem Fastenzustand haben wir eine völlig veränderte bakterielle Besiedlung des Darms, die sicher eben dazu beiträgt, dass es zu einer Erhöhung der Entzündungsparameter kommt. Und wir haben überhaupt noch keine Ahnung, welche Konsequenzen das hat, wenn diese Patienten das über viele Jahre machen. Wir fragen uns auch, welche Fehler wir zum Teil machen, und zwar massive Fehler. Viele der Patienten ernähren sich vegetarisch. Wenn die stationär aufgenommen werden, stellen wir das von jetzt auf gleich auf eine animalisch basierte Ernährung, also Milchprodukte und Ähnliches. Das heißt, wir haben innerhalb von kürzester Zeit eine riesige Veränderung im Mikrobiom und haben im Grunde genommen keine Ahnung, was wir letztendlich damit anrichten. Das sind alles Dinge, die wir lernen müssen, wo wir einfach forschen müssen, um richtige Wege zu finden, um vielleicht andere Wege zu finden. Aber es sind eben auch sehr neue Erkenntnisse, die uns vielleicht bei der Behandlung der Magersucht irgendwann einen Schritt weiterbringen. Ich gehe jetzt nicht mehr hier aufs Leptin ein, das haben schon meine beiden Vorredner getan, spielt aber für uns eine Riesenrolle. Das haben Sie eben auch schon gesagt. Wir wissen nämlich, dass wenn man diesen Mäusen Leptin gibt, dann hören die auf zu rennen und überleben. Warum ist es für uns wichtig? Nun, für uns hat es für die Psychotherapie natürlich eine Riesenkonsequenz gehabt. Wenn Sie dem Patienten nicht unterstellen, er macht das, um uns zu ärgern, oder er macht das, um abzunehmen, sondern begreifen, dass das einfach ein biologischer Mechanismus ist, dann gehen Sie natürlich mit dem Patienten völlig anders um. Sie sperren den auch nicht ins Bett mehr, wie als ich angefangen habe, wie man das damals gemacht hat, sondern Sie erlauben ihm tatsächlich auch, sich ein Stück zu bewegen, weil Sie die Qual verstehen, die so jemand hat. Und derjenige braucht Ihnen auch nicht bei der Visite das morgens zu verheimlichen, sondern er kann Ihnen das sagen, weil Sie dann versuchen, zum Beispiel über einfachen Sport, wie wir das jetzt machen, ganz von Anfang an, diesem Bewegungsdrang entgegenzukommen. Und nicht den auch noch ans Bett zu fesseln und zu sagen, du darfst dich jetzt überhaupt nicht mehr bewegen. Also letztendlich haben diese biologischen Erkenntnisse, die neurobiologischen Erkenntnisse, eine riesen Auswirkung für die Therapie, weil sie letztendlich zu einem ganz anderen Verständnis beitragen. Und dieses, ja, wie das früher war, als ich es kennengelernt habe, die Krankenschwestern Detektive waren, um zu gucken, was die Patienten machen, wir das natürlich fallen gelassen haben, einfach aus der Erkenntnis heraus, dass die Patienten nicht anders können. Es ist oft sehr traurig zu sehen, wenn Sie die Patienten das zweite oder dritte Mal stationär haben, weil sie es nicht geschafft haben, wird es mit diesem Bewegungsdrang immer mehr. Es hängt mit der Hypoleptinämie zusammen. Aber wir begreifen nicht ganz, warum das zum Beispiel, wenn die Erkrankung chronisch wird, immer mehr wird. Und da erhoffe ich mir auch sehr viel Hilfestellung durch die anderen Naturwissenschaften. Die Medizin ist auch eine, aber durch die anderen. Und das fand ich total spannend, weil hier ist eine Patientin tatsächlich hingegangen. Wir lassen die Patienten oft malen, auch zu ihrer Erkrankung. Und sie selber hat ihre Erkrankung als eine Erkrankung des Gehirns dargestellt. Und in der wissenschaftlichen Literatur wird jetzt ganz oft von Brain-Based Disorder gesprochen. Und es war sehr spannend, dass diese Patientin selber das so gesehen hat. Dieses ist eigentlich ein ganz, ganz furchtbar deprimierender Befund. Sie sehen hier eine Patientin, ein und dieselbe Patientin im Abstand von 4 Jahren. Das heißt, hier war die Patientin 13 und hier ist sie 17. In dieser Zeit war sie chronisch magersüchtig. Wenn Sie sich vorstellen, was hier, also was mit diesem Gehirn passiert ist, wie das aussieht, eine schwere Pseudoatrophie beziehungsweise dann schon Atrophie, 4 Jahre später. Und da ist nochmal meine Frage an Sie von eben. Wo wollen Sie mit dem frontalen Kortex ansetzen, wenn der so aussieht? Und das ist genau unser Dilemma, dass wir natürlich versuchen, über die Psychotherapie anzusetzen. Aber in dem Zustand können Sie auch mit dem frontalen Kortex unglaublich wenig bewegen. Und das ist für den Therapeuten das Problem, dass Sie einen Menschen haben, der verhungert ist und Sie aber auch therapeutisch oft unheimlich schlecht ansetzen können, weil er gar nicht mehr die kognitiven Möglichkeiten mitbringt, auf diese Therapie einzugehen, sie zu verstehen. Das geht eben erst wieder bei einem höheren Gewicht. Und das auch nur ganz kurz, um Sie nicht zu überfordern. Auch das ist jetzt wieder das Mausmodell. Sie sehen, dass wir das Ganze nicht nur hier sehen, sozusagen makroskopisch, sondern wir sehen das Gleiche auch mikroskopisch. Sie sehen, dass unter Starvation, also unter Hungern, diese Astrozyten, das sind die Zellen, die sozusagen die Neuronen umgeben, sich erheblich verändern. Das heißt, sowohl die Zellzahl als auch die Zellgröße verändert sich sehr, sehr stark. Und was uns daran so bekümmert, ist eigentlich, wenn Sie so einen Zustand über viele Jahre haben, dann verändert sich natürlich, das sind versorgende Zellen für die Neuronen, dann haben Sie Zustände, die irreversibel sind. Und es gibt mittlerweile Untersuchungen, die sagen, dass wenn dieser Zustand 3 Jahre angehalten hat, dann sind diese neuroprogressiven Veränderungen so schwerwiegend, dass sie eigentlich dann praktisch irreversibel sind. Und dann tun wir uns natürlich mit der Psychotherapie unglaublich schwer. Also das sind wirklich sehr beeindruckende Befunde. Auf der anderen Seite sehen wir, dass wir Östrogene brauchen. Hier haben wir das FSH genommen, also die Vorstufe, die vom Hypothalamus kommt. Und Sie sehen eben, dass der Hippocampus oder die Amygdala, also die Bereiche, die ja auch für unsere Emotionen wichtig sind, nur wachsen können in der Pubertät, wenn wir eben diese Hormone produzieren. Und wir wissen, dass Menschen, die magersüchtig waren, im späteren Leben oft an Depressionen erkranken, Angsterkrankungen erkranken. Und wir glauben, dass, wenn auch hier wieder dieser Zustand so lange anhält, diese Areale so beeinträchtigt sind, dass diese Menschen später eben auch weiter mehr an psychischen Störungen leiden. Und das sehen Sie hier nochmal bei langer Amenorrhoe, sehen Sie eben, dass die sprachlichen Fähigkeiten deutlich reduziert sind, dass wir Auswirkungen auf die Kognition haben. Sie sehen das hier auch beim mathematischen Denken, also die Schwarzen sind immer die, die nicht menstruieren. Das heißt, wir wissen tatsächlich, dass auch das Östrogen ähnlich wie dann später in der Menopause ganz wesentliche Auswirkungen auf kognitive Prozesse hat. Und wenn Sie eben sehr lange einen sehr starken Östrogenmangel haben, dann hat es eben doch große Konsequenzen. Ja, damit komme ich zur Therapie. Wir haben 4 Säulen, nämlich die Ernährungstherapie, die Information und natürlich, deswegen habe ich es rot gemacht, die Gewichtszunahme, die psychotherapeutische Behandlung, immer die Einbeziehung der Familie im Jugendalter zumindest und wenn vorliegt, auch noch weitere psychische Störungen. Hier sehen Sie auch, das hat mich sehr beeindruckt, es ist die gleiche Patientin und Sie sehen, wie sich im Laufe der Gewichtszunahme die Schriftgröße völlig ändert. Das ist etwas, was wir immer wieder sehen. Wir wissen auch nicht so genau, womit das zusammenhängt, aber dass die Patienten im untergewichtigen Zustand oft so eine ganz kleine Schrift haben, die sich dann, wenn sie gewichtsrehabilitiert sind, wieder ganz stark verändert. Womit hängt das zusammen? Ernährungstherapie, Sie sehen hier die Gruppen von den Patienten, die da zusammensitzen und sehr gut informiert werden. Die wissen zu Leptin ganz viel und das ist auch ganz wichtig. Hier ist es wieder ein Satz aus Kafka. Er sagt nämlich in seiner Erzählung in dem Hungerkünstler, da ist die Frage, warum hungert er denn eigentlich? Und er sagt, weil ich hungern muss. Ich kann nicht anders, weil ich nicht die Speise finden konnte, die mir schmeckt. Und das ist eigentlich die Aufgabe dann des Psychotherapeuten, mit dem Patienten sozusagen die Speise zu finden, die ihm schmeckt. Also das heißt, das, was ihn im Leben Sinn geben kann, was ihn weiterbringt, wo er sein Selbstwertgefühl über andere Dinge fördern kann als eben über das Essen. Und das ist dann einfach diese therapeutische Arbeit, die aber, wir kommen wieder auf den frontalen Kortex zurück, eigentlich erst dann funktionieren kann, wenn die Patienten vom Gewicht her einigermaßen rehabilitiert sind. Deshalb ist bei uns der Anfang der Behandlung immer ein Versorgen, ein sich kümmern. Wir sagen, du bist krank. Es sind kurze Termine, aber fast tägliche, wo wir die Patienten stützen, auch wirklich versorgen, während das zu einem etwas späteren Zeitpunkt kommt, wenn es ihnen schon wieder besser geht. Nochmal ganz wichtig, es gibt keinerlei wissenschaftliche Erkenntnisse entgegen aller Ideen, die man da in den 60er Jahren hatte, dass familiäre Faktoren die einzige oder primäre Ursache von Essstörungen sind. Und deshalb sollte man diese Stigmatisierung wirklich unterlassen. Und wir sind ja heute so weit, dass wir die Eltern als die wichtigsten Co-Therapeuten ansehen. Das heißt, wir sind jetzt in Aachen zum Beispiel dabei, nach 4- bis 8-wöchiger stationärer Behandlung ein Home-Treatment zu machen. Das heißt, in die Familien zu fahren, denen zu Hause zu helfen. Und wir hoffen uns darüber einfach einen großen Schritt. Hier sehen Sie auch nochmal die Einbeziehung der Eltern in Elterngruppen, aber natürlich auch in Form von gemeinsamem Essen. Das muss wirklich geübt werden. Wir üben jede Mahlzeit bevor die Patientin das zu Hause dann machen kann, aber sie muss es zu Hause machen. Die Magersucht ist wirklich eine sehr schwerwiegende Erkrankung. Wir haben eine 6-fach erhöhte Sterblichkeitsrate, die höher ist als Asthma oder bei Diabetes mellitus und bei allen anderen psychischen Erkrankungen. Wir haben, obwohl es sich fast immer um sehr intelligente Menschen handelt, eine hohe Arbeitslosigkeit im späteren Leben aufgrund von psychischen Störungen. Und als Trost für uns, die Jugendlichen haben eine bessere Prognose als die Erwachsenen. Und je niedriger das Gewicht, desto schlechter ist die Chance auf Heilung. Und deshalb ist Früherkennung so dringend erforderlich. Früherkennung funktioniert in Deutschland sehr schlecht. Wir sind sehr viel schlechter als andere europäische Länder. Die Engländer zum Beispiel haben extra Zentren entwickelt, wo die Patienten früher diagnostiziert werden, mit sehr viel niedrigeren stationären Raten dann. Und Sie sehen, das sind jetzt die ersten Ergebnisse unseres Registers. Ich finde das deprimierend. Es vergehen in Deutschland im Jugendalter 6 Monate zwischen Beginn der Symptomatik und Erstverstellung und weitere 7 Monate, bis eine intensive Behandlung erfolgt. Zu dem Zeitpunkt, das heißt 13 Monate später, ist oft schon ganz viel verfahren. Und deshalb helfen Sie mit, dass in Deutschland Früherkennung, Frühintervention und Forschung zur Essstörung gefördert wird. Und Ihnen vielen Dank für Ihr Zuhören.
Deutschland muss in die Gänge kommen beim Erkennen und beim Behandeln von Magersucht. Wieso Zeit ein wichtiger von sehr, sehr vielen Faktoren ist, hat Beate Herpertz-Dahlmann von der Uniklinik Aachen erklärt. Morgen senden wir weitere Vorträge der Tagung Die Hungerkunst und online bei uns auf deutschlandfunknova.de/Hörsaal findet ihr außerdem den Vortrag der emeritierten Stanford-Professorin und Psychiaterin Regina Kaspar über Fasten und Körpererhöhung in Religion und Anorexia nervosa. Danke fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle Katja Weber. Macht's gut.